Am Wege. Zankan, Sankan. Marienverehrerinnen kommen auf dem Weg nach Zankan ganz auf ihre Kosten. Gleich viermal erscheint einem die Unbefleckte und jedes Mal in anderer Gestalt. Zuerst als sorgende Gottesmutter mit goldener Krone, die vor dem Hintergrund einer schäbigen Hausmauer wie überirdisch strahlt. Dann als arrogante Schönheit im roten Kleid, die ihren übergewichtigen Sohn fast gewaltsam an sich drückt. Ein paar Häuser weiter hat man eine Gipsmadonna und ihr einarmiges Kind mit zwei Ordensleuten zu Füßen unter Quarantäne gestellt. Schließlich die stillende Maria über den Eingang des mittelalterlichen Kirchleins Beata Vergine di Cosa, auch Madonna del Latte genannt. Mit spitzer Brust und geborstener Kehle blickt die Schmerzensreiche vom Sims. Umrahmt wird das Portal von 18 körperlosen Engeln, die ihre Flügel wie Halskrausen tragen. In das merkwürdige Relief hat der Steinmetz ein Rätsel eingearbeitet. Zwei der Engel sind janusköpfig dargestellt, wobei ihre Gesichter nicht hinter, sondern untereinander angeordnet sind. Kunsthistoriker deuten dies als subtile Kritik am Marienkult, denn schon im 16. Jahrhundert war man im Zwiespalt. Ist die Verehrung der Himmelskönigin gottgefällig oder bloß Götzendienst und damit ein Verstoß gegen das erste Gebot? Eine knifflige Frage, die bis heute die christlichen Geister scheidet. Einkehr, Cocybar di Simonuti Christina. Heilige Maria, Mutter Gottes, breite deinen Mantel über diese charmante Kneipe aus. Braforte. Borgata Fantasma, Geisterdorf, nennen die Einheimischen den verlassenen Weiler am südwestlichen Ausläufer des Monte Giolitz. Ein gutes Dutzend Häuser befindet sich hier in unterschiedlichen Stadien des Verfalls. Dass es in ihnen spukt, ist wahrscheinlich. Zumindest geht der Geist der Verbitterung und Resignation um, denn Braforte ist nicht etwa beim Erdbeben 1976 zerstört und in der Folge verlassen worden, sondern wurde schon Mitte der 1960er Jahre gegen den Willen seiner Bewohner geräumt. Zu dieser Zeit zählte der Ort 15 Haushalte, teils von Familien, die recht und schlecht von Milch- und Käseproduktion lebten, teils von Rentnern, die sich mit Selbstversorgung über Wasser hielten. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts lebten hier fast 200 Menschen, bis die meisten mangels Einkommen emigrierten. Das verarmte Dorf war für die Gemeinde zur Belastung geworden. Der Ausbau der Infrastruktur und die Erhaltung der Straße kosteten Geld, das anderswo dringend gebraucht wurde. Also kam ein kleiner Erdrutsch gerade recht. Geologen attestierten eine Gefährdung der Bewohner und rieten zur Evakuierung. Das rief die Behörden auf den Plan, erst mit Inspektionen und Sicherheitsauflagen, dann mit Räumungsbescheiden, die von den Hauseigentümern vergeblich beansprucht wurden. Unter dem Eindruck der Katastrophe von Vajont im Jahr 1963, bei der ein Bergsturz eine Flutwelle auslöste, die fast 2000 Tote forderte, war niemand bereit, Verantwortung für Braforte zu übernehmen. Für die Bewohner stand trotzdem fest, dass die festgestellte Instabilität des Geländes nur ein Vorwand für die drohende Zwangsräumung war. Denn die eigentliche Gefahr ging von ganz anderer Seite aus, nämlich von der italienischen Armee. Diese unterhielt auf dem Hochplateau des Monte Giolitz einen der größten Truppenübungsplätze Italiens und übte dort regelmäßig mit schweren Geschützen und Gerät. Flur- und Kollateralschäden nahm man in Kauf. Mehrmals schlugen in unmittelbarer Nähe des Dorfes Granaten ein und gingen Fenster und Dachziegel zu Bruch. Einmal wurde gar ein Hausschwein von einem Granatsplitter getroffen und getötet. Es war wie im Krieg, wird ein Einheimischer in Il Messaggero zitiert. Dermaßen unter Beschuss war es nur eine Frage der Zeit, bis die letzten Einwohner das Feld räumten und ins Tal zogen. Einige fassten in Treviso Fuß, anderen wurde eine seelenlose Reihensiedlung im benachbarten Palodea zugewiesen, in der es die wenigsten dauerhaft aushielten. In alle Winde verstreut bleibt ihnen das Gefühl, Opfer behördlicher Willkür und des Kalten Krieges geworden zu sein. Braforte hat bis heute keinen weiteren Erdrutsch mehr erlebt. Auch das Erdbeben 1976 soll kaum Schäden an den leerstehenden Häusern verursacht haben. Topo Top. Im frühen Mittelalter zählte das Castello di Topo zu den mächtigsten Festungen Friauls. Geblieben ist eine Ruine, die selbst zur Hälfte rekonstruiert wurde. Wie mit Buntstift gezeichnet, wächst das helle Gemäuer aus dem Hügel und vermittelt eine Ahnung von den einstigen Ausmaßen der Anlage. Wer sie umrundet, erkennt den fast symmetrischen, polygonen Grundriss und gelangt zur Burgkapelle, wo ein Steinbogen eine schmale Pforte durch den äußeren Mauerring markiert. Gut vorstellbar, dass dies der Durchgang für die unberittenen Untertanen war, während der Burggraf den breiten gepflasterten Weg, auf dem die Wanderer ins Tal absteigen, nahm. Im Dorf ist der jüngere, im 16. Jahrhundert errichtete Sitz des einstigen Grafen von Toppo erhalten geblieben. Der edle Renaissancebau namens Palazzo Conti Toppo Wassermann beherbergt heute die Touristeninformation des Ortes und wird für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Toppo ist eines der rund 400 Borghi Più Belli d'Italia, die für sich Integrität des baulichen Gefüges, architektonische Harmonie, Bewohnbarkeit des Ortes, künstlerische und historische Qualität von öffentlichen und privaten Gebäuden in Anspruch nehmen. Das weckt hohe Erwartungen, die Toppo nur zum Teil zu erfüllen vermag. Ein Rundkurs verbindet ein gutes Dutzend historischer Höfe, schöne Steinhäuser, teils mittelalterlichen Ursprungs, teils aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die sich gegen die üblichen Bausünden aber nur schwer behaupten können. Verdichtete Häusergruppen finden sich in der Nähe der Kirche, die man als Wanderer jedoch nur straßenseitig zu Gesicht bekommt. Die ehemals öffentlichen Innenhöfe wurden im Zuge ihrer aufwendigen Renovierung privatisiert. Auch der Fornace, ein Industriedenkmal aus dem letzten Jahrhundert, steht auf privatem Grund. Der Kalkofen in Gestalt eines 20 Meter hohen Schlots wurde 1926 von den Dorfbewohnern gemeinschaftlich errichtet, um der Emigration aufgrund mangelnder Arbeitsplätze entgegenzuwirken. Der Kalkstein wurde in einem nahegelegenen Steinbruch gewonnen und mit einer Materialseilbahn herbeigeschafft. Bis 1957 fanden hier rund 40 Menschen Beschäftigung. Travesio, Traves, Travais. Ein mit Mörsergranaten flankierter Treppenweg führt auf den Colle San Giorgio, von wo man die Ortschaft gut überblickt. Alle Kreuzwegstationen sind nach Kriegsschauplätzen benannt, nur die letzte Station ist dem Erdbeben von 1976 gewidmet. Die Katastrophe hat auch Travesio nicht verschont und tiefe Lücken in die Häuserreihen gerissen. Entsprechend inhomogen wirkt das Ortsbild und sind die historischen Gebäude spärlich gesät. Kulturführer erwähnen die Fresken des berühmten Giovanni Antonio da Pordenone in der Pfarrkirche San Pietro Apostolo, der man einen riesigen Campanile zur Seite gestellt hat. Hübsch anzusehen ist das Kirchlein San Antonio mit den Resten einer mittelalterlichen Wehrmauer. Den Glanz vergangener Zeiten vermittelt das Gründerzeithaus Nummer 4 in der Via Roma, das heute die Gemeindebibliothek und den Alkoholiker-Selbsthilfeverein Verso la Libertà beherbergt. Auch das Haus Nummer 19 erinnert mit seinen Jugendstilelementen an bürgerlichen Wohlstand an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, als Travesia noch 3.700 Einwohner und damit doppelt so viele wie heute hatte. Wichtigste Einkommensquelle waren neben der dominierenden Landwirtschaft 4 große Getreidemühlen, für die der Torrente Cosa die Energie lieferte, sowie mehrere Webereien, die schon im 17. Jahrhundert Seide verarbeiteten. Sie waren die Vorläufer der heutigen Textilfabrik Olympias im Westen Travesius, die für den Benetton-Konzern produziert und in den 1960er Jahren noch über 500 Arbeiterinnen beschäftigte. Zweiter großer Arbeitgeber war die Zementfabrik Buzzi Unicem, die 2014 stillgelegt wurde und heute ein weithin sichtbares Industriedenkmal abgibt. Hat dieses Werk etwas faszinierend Monströses, findet sich in der Via dell'Industria das Beispiel eines Fabriksgebäudes von schlichter Eleganz. Weinrote Stahlrahmen halten einen Sockel aus Waschbeton, ein milchiges Glasband, einen weißen Oberbau mit dreifach gefaltetem Dach zu einem geometrischen Gebilde zusammen, dem nichts Überflüssiges anhaftet. Weder ein Firmenschild oder Logo, auch keine Container oder Zubauten stören das strenge Bild. Was hier erzeugt wird oder wurde, kann nur vermutet werden. Blasebälge, Regenschirme, Marzipan, Ausschneidebögen. Einkehr. Harris Bar di Gin Gin. Die Pächter der alten Dorfbar kommen aus China und dürften sich ihr Leben wohl anders vorgestellt haben. Kein Ruhetag, trotzdem traurig. Travesio Café. Ausgestellt sind Fußballertrikots, eine museumsreife Yamaha, alte Geldscheine und Glasballons voller Weinkorken. Richtige Stimmung will dennoch nicht aufkommen. Osteria al Marechal, das einzige Speiselokal in Treviso, ist in einem der wenigen ursprünglichen Häuser des Ortes untergebracht und hat ein vielversprechendes Konzept. In der unvergleichlichen Sympathie und Zärtlichkeit eines familiären Umfelds können Sie exquisite Rippen vom Rind oder Fohlen, das unverwechselbare Gulasch, gegrilltes Fleisch oder Fisch, Tagliatelle und hausgemachte Gnocchi des unermüdlichen Kochs, serviert mit köstlichem und saftigem Wildragout, genießen. www.marechal.it